Gescheitholz. Der Klimapodcast mit viel nachwachsender Energie. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Gescheitholz, dem Klimapodcast mit ganz viel nachwachsender Energie. In dieser Reihe möchten wir Themen rund um eine aktive Klimapolitik beleuchten. Wir fragen uns zum Beispiel, was nachhaltig ist. Der Begriff wird ja gerade inflationär verwendet. Oder was Klimaneutralität bedeutet, wie man die berechnen kann oder wie manche sie schönreden. Wir, das möchte ich gleich einmal vorwegschicken, das bin zum einen ich, mein Name ist Helge Haberzettel, ich bin der Moderator hier und ich bin eher Scheitholz als Gescheitholz, aber meine Gäste, die wissen genau, wovon sie reden. Da ist zunächst einmal der Diplom-Ingenieur Christoph Pfemeter.
Guten Morgen.
Kommt aus der Steiermark, hat an der BOKU studiert und ist seit 2011 Chefredakteur der Zeitung Ökoenergie und Vizepräsident des Europäischen Biomasseverbands. Er ist im Vorstand des Umweltdachverbands, Geschäftsführer des Österreichischen Biomasseverbands. Und der zweite Gast ist der Professor Michael Obersteiner.
Hallo, schön hier zu sein.
Der Professor Michael Obersteiner ist ein waschechter Kärntner und auch ein sehr erfolgreicher Österreich-Export. Nach seinem Studium an der BOKU in Wien, an der Columbia University in New York und der Russian Academy of Sciences in Novosibirsk arbeitete er unter anderem am EASA in Luxemburg und ist jetzt Direktor des Environmental Change Institute auf der Universität in Oxford. Schaffen wir die 1,5 Grad, Herr Obersteiner?
Aus technischer und wirtschaftlicher Sicht, also rein ökonomisch, sollte es kein Problem sein. Das Problem ist, dass so viele Menschen da sind, die alle möglichen Irrglauben nachgehen und auch nicht kooperieren können. Ich glaube, das ist mehr ein Problem der kollektiven Intelligenz. Also das sieht man jetzt eben gerade auch in Glasgow bei den Klimaverhandlungen, dass Menschen bzw. Staaten miteinander nicht so kooperieren können, dass wir das eben schaffen. Also noch einmal, technisch, ökonomisch gar kein Problem. Die kollektive Intelligenz ist das Problem.
Da vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung, das Gespräch, das wir gerade führen, das findet statt während der Weltklimakonferenz in Glasgow. Nur so viel dazu. Wie würden Sie es denn angehen? Also wenn Sie sagen, es ist technisch kein Problem und ökonomisch, wie könnte man das schaffen? Weil als Laie hat man ja das Gefühl oder wird einem ja auch erzählt, dass es mehr oder weniger schon fast zu spät ist.
Mhm. Nein, wir haben da ein recht interessantes Forschungsprojekt, wo wir genau dieser Frage nachgehen. Das läuft ungefähr so ab, wir haben in den 20 wichtigsten Ländern der Welt, also USA, Russland, China und dergleichen mehr, haben wir eine Kooperation mit den Thinktanks in diesen Ländern, die dann auch die Regierungen beraten. Und wir machen jetzt im Vorfeld so richtige einfach Kooperationsspiele. Also die haben diese Thinktanks, die haben alle mathematische Modelle auch, wie sie quasi ihr Energie- bzw. Landnutzungsproblem angehen und auch die Kosten und dergleichen mehr für das Land eruieren und welche Maßnahmen da notwendig sind. Und wir spielen dann das auf globaler Ebene zusammen und stellen dann fest, im ersten Schritt, die Länder machen zu wenig. Und wir geben das dann wieder den Ländern zurück. Wir haben so ein globales Dashboard, wo man genau sieht, was so die Defizite sind, global, aber auch wo die Länder hinten nachhängen. Und spielen das dann iterativ, bis wir dann letztendlich ein globales Ziel, jetzt in dem Fall das Klimawandelziel, aber wir schauen uns auch Biodiversität, Welthunger und dergleichen mehr an und schauen dann, wie können wir untereinander kooperieren, dass wir globale Ziele machen. Weil das ist etwas, das die Menschheit wirklich noch nie so richtig gehabt hat. Wir waren sehr gut im Sinne von Krieg führen. Also das ist die besondere Interaktion, die wir sehr gut gelernt haben.
Nationale Interessen durchsetzen.
Genau. Und jetzt ist es wirklich, in der Menschheitsgeschichte haben wir dieses Problem nie gehabt, dass wir wirklich global zusammenarbeiten müssen. Und das ist recht interessant. Erstens, weil wir feststellen, das ist total schwierig. Also selbst wenn du mit Wissenschaftlern, die mit Computer unterstützt in den Ländern sind, wie bringst du das global zusammen? Und die Conclusio, die ist auch interessant, aber da sind wir jetzt erst im Anfang des wissenschaftlichen Herangehens. Wir brauchen in dem Fall künstliche Intelligenz, die Strategien der Länder schon voruntersuchen und sobald die Spielen anfangen, dass wir wissen, wo gehen die ungefähr hin. Und die künstliche Intelligenz macht dann Vorschläge an die Länder und sagt, habt euch diese Variante schon angeschaut, die ist gut für euch, aber die ist auch gut für die Welt gleichzeitig. Und so kann man dann in endlicher Zeit über diese Iterationen schneller zu den globalen Zielen kommen. Und das ist genau das, was ich mit kollektiver Intelligenz gemeint habe. Also wir müssen jetzt letztendlich auch auf Computersysteme und Algorithmen zurückgreifen, um uns im kollektiven Sinn intelligenter zu machen, weil wir sind, wie soll man sagen, wir sind erst vor ein paar tausend Jahren aus dem Wald raus und unsere kognitiven Fähigkeiten bezüglich der Kollaboration ist einfach zu gering, um diese wirklich großen Probleme zu lösen. Das ist eine Riesenherausforderung.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, brauchen wir quasi den Computer, der uns sagt, wie wir vernünftig sind oder wie wir vernünftig sein sollten.
Oder einfach nur, um gute Menschen zu sein. Also, wenn du was du willst, auch wirklich richtig umzusetzen, brauchst du Computerunterstützung, weil selber kannst du das im Kopf nicht mehr so schnell machen, sogar auf Individualebene, um jetzt herauszufinden, wie ernähre ich mich besser, wie bewege ich mich im Raum besser, im Sinne von, damit ich meine Ziele auch erreiche, also gesund zu sein und fit zu sein und dergleichen mehr, aber gleichzeitig auch umweltmäßig wirklich gut zu performen, macht man sehr viele Fehler und die könnte man zu einem gewissen Teil ausmerzen oder besser gestalten mit Computerunterstützung. Und das wird sicher kommen.
Das ist ein gutes Stichwort, was man als Individuum machen kann. Was kann denn eigentlich der Herr und die Frau Österreicher machen, um die 1,5 Grad, um die Welt dabei zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen?
Kurzfristig wissen wir alle ungefähr, was wir tun müssen. Also das fängt an, ich fahre jetzt zum Beispiel am nächsten Wochenende meinen Vater in Kärnten besuchen und da setze ich mich einfach in den Zug rein. Mhm. Und wenn du dann plötzlich im Zug drin sitzt, kommst drauf, ich kann dort arbeiten, ich kann mal gewisse kann produktiv sein und wenn ich nur hinterm Lenkrad vom Auto sitze, ist das eigentlich verlorene Zeit. Und zusätzlich komme ich drauf, das kostet mir auch mehr. Also da ist eigentlich schaltet sehr schnell eine Rationalität ein, wo man drauf kommt, ich muss jetzt nicht unbedingt mit dem Auto irgendwo hinfahren und wenn du das dann weiter exerzierst, kommst du eigentlich drauf, Autoteilen ist viel besser, als jetzt wirklich eines zu haben. Und so kommt man dann schrittweise, wird man dorthin genatscht oder man natscht sich selber dorthin, wo du drauf kommst, du hast eine bessere Lebensqualität und machst auch etwas für die Umwelt. Detto ist es mit der Ernährung, wenn man fit sein will und dergleichen mehr oder einfach produktiver sein will. Kommst du dorthin, dass die Ernährung dann auch auf der Umweltperformance viel besser ist. Das sind so Sachen, die man aber herausfinden muss. Und da ist es auch, jetzt wieder auf die Algorithmen zurückzukommen, jeder, der ein Smartphone hat und du kriegst dann plötzlich mit, wie Google eigentlich vielleicht mehr weiß über dich, als du selber über dich und dir Vorschläge macht, was du tun sollst. Meistens halt aber nur in diese Richtung, dass du mehr konsumierst von Sachen, die du eigentlich gar nicht brauchst oder willst, aber da ist halt ein anderes Geschäftsmodell dahinter. Und du könntest aber genauso Beratungsmaschinen bauen, die dir helfen, selbst besser zu sein oder einfach zufriedener zu sein und auch gleichzeitig der Umwelt zu helfen. Ich nenne das teilweise Informationsverschmutzung, was jetzt passiert. Und so wie man die Luftreinhaltung ernst nimmt oder ernst genommen hat und immer noch ernst nimmt, so genauso kann man jetzt auch mit der Information ein bisschen aufräumen, dass auf Individualebene die Leute einfach besser leben. Im Sinne der eigenen Wohlfahrt, aber dann vielmehr auch der kollektiven Wohlfahrt.
Das klingt sehr interessant. Aber so wie bei der Umweltverschmutzung ist es ja auch bei der Informationsverschmutzung so, da gibt es ja eben diese Informationsverschmutzer und die haben ja ein großes Interesse. Wie kann sich ein normaler Mensch denn heute überhaupt noch orientieren, wenn ich so die Zeitung lese? Finde ich sehr bald einen Artikel, der sagt, es ist fast tödlich, einen Kaffee zu trinken und einen Artikel, der sagt mir, es ist lebensverlängernd, einen Kaffee zu trinken.
Vielleicht philosophisch. Wir wissen, dass es für ganz viele Bereiche, also Kaffee trinken, gibt es vielleicht eine temporäre Wahrheit. Und Wahrheit ist etwas, das man sich erarbeiten muss, das dynamisch ist und wo dann plötzlich neue Evidenz auftritt und man muss das Ganze, was man vorher geglaubt hat, wieder umwerfen. Und wenn man quasi, also ich stehe philosophisch mehr auf der konstruktivistischen Seite, wo man einfach sagt, man bildet sich Modelle der Wirklichkeit und arbeitet mit denen. Und da gehört dann die Wahrheit auch dazu, weil als Menschen macht man immer eine gewisse Bewertung. Aber wenn man akzeptiert, dass das jetzt quasi temporäre Konstrukte sind und versucht, Prozesse rumzubauen, die sicherstellen, dass quasi immer die beste Evidenz die jetzige Wahrheit immer challenged und revidiert, dann hat man ein bisschen einen entspannteren Zugang zur Wahrheit und ist dann auch in der Beurteilung und im Leben viel flexibler, auf diese neuen Informationen der Wahrheit eben einzugehen. Aber für gewisse Sachen sind einfach, was Gott, naturwissenschaftliche Gesetze im Hintergrund und sehr viel Verständnis, wo man sehr gut auch sehr schnell praktische Lebensanleitungen haben kann, wo man weiß, das ist einfach, da ist sehr viel Wahrheit dahinter und die wird auch nicht so schnell revidiert. Was aber natürlich auch interessant ist jetzt mit diesen ganzen Echokammern und also was wir jetzt gerade vorher diskutiert haben.
Filterblasen.
Filterblasen. Ja. Da braucht man dann schon auch ein bisschen, also wird man immer mehr auch die Regulierung sehen. Die Lösungen, an denen muss man sehr vorsichtig arbeiten, weil du bist nämlich sehr, sehr schnell in einem autokratischen System.
Das denke ich mir eben auch. Also das.
Und das wollen wir natürlich nicht. Aber so wie wir jetzt wursteln, können wir auch nicht ewig weiter wursteln. Und das ist meiner Meinung nach sehr viel Forschungsbedarf da.
Herr Pfemeter, wie sehen Sie das mit der Informationsverschmutzung?
Ich denke, viel von der Informationsverschmutzung, die wir gerade erleben, ist auch gesteuert von großen Unternehmen, die eben auch ein Interesse haben, dass nicht gehandelt wird. Ich glaube, wir haben die Lösungen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten in den einzelnen Bereichen zu handeln. Das Problem ist das Nichthandeln und gerade die Informationsverschmutzung, die dazu führt, dass nicht gehandelt wird.
Was werden da ein konkretes Beispiel zurzeit?
Zum Beispiel, man soll den Wald doch stehen lassen, man braucht ihn nicht zu bewirtschaften, das wäre doch das Beste, was man tun kann. Bei den Windrädern hat man Angst um die Vögel, bei der Wasserkraft hat man Angst um die Flüsse und bei der Photovoltaik hat man Angst um die Ackerflächen oder um die Ernährung und bei der Biomasse hat man eben Angst, dass jetzt der komplette Wald verheizt wird. Und genau diese Geschichten oder diese Urängste, die da auch die Bevölkerung und die Menschen haben, das führt dazu, dass der Konsument einfach das, was er schon längst tun könnte, einfach nicht tut.
Gut, aber jetzt mal angenommen, ich würde jetzt starten und ich würde mir denken, okay, ich möchte jetzt meinen Beitrag leisten, dann und ich entscheide mich jetzt für eine Biomasseheizung. Gleichzeitig liest man, das ist jetzt vielleicht Informationsverschmutzung oder nicht, aber man liest, dass man einem großen Möbelkonzern vorwirft, dass er Holz aus Rumänien illegal roden lässt und verwertet und dort Raubbau betreibt, weil offensichtlich das Holz schon so teuer ist, dass man sich solcher illegalen Rodungen bedienen muss. Wie kann ich sicher gehen, dass mein Holz, das ich dann verwende zum Heizen, aus Österreich kommt? Und wie kann ich sicher gehen, dass es genug Holz auch gibt und ich dann nicht irgendwann einmal auch zu den Schurken gehöre, eventuell, die dann irgendwie Raubbau betreiben und Holz aus nicht nachwachsenden Produktionen verwende?
Ich glaube, das Problem ist gar nicht so einfach zu greifen. Es ist ja das Holz eine mittlerweile globale Ressource. Und es gibt Holzkonzerne oder die Holzindustrie, die operiert genauso überregional und international. Das heißt, ihr habt verschiedene Gesetzgebungen in den verschiedenen Ländern, die garantieren sollen, dass nachhaltig gewirtschaftet wird. Das funktioniert in Mitteleuropa ausgezeichnet. Wir haben sehr strenge Forstgesetze, das ist im nationalen Gesetz verankert und das Wichtigste ist, es wird auch exekutiert. Das heißt, es gibt Forstbeamte, die schauen raus, ob der Wald auch tatsächlich nachhaltig bewirtschaftet wird. Da kann man natürlich immer graduell noch diskutieren, ob der eine oder andere Parameter nicht noch besser ausgestaltet werden können. Aber wenn Sie Holz aus Deutschland kaufen, wenn Sie Holz aus der Tschechischen Republik kaufen, dann wissen Sie, ja, dass das aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt.
Darf ich nur ganz kurz einhaken? Das glaube ich Ihnen sofort. Wenn ich aber jetzt zum Baumarkt gehe oder auch zum Lebensmittelhandel, kann man ja auch Heizholz kaufen, da steht das einfach nicht drauf.
Die erste Frage ist, warum gingen Sie zum Baumarkt, um mir Brennholz zu kaufen, warum gingen Sie zum Landwirt nebenan? Kriegen Sie normalerweise günstiger Ihr Brennholz, in besserer Qualität und Sie wissen, wo es herkommt. Es ist immer dieses Supermarktproblem. Es entscheidet der Konsument, was er kauft. Und natürlich ist es für viele auch eine Preisfrage, wo sie was kaufen. Aber gerade beim Brennholz wissen wir, wenn sie in den Baumarkt gehen, zahlen sie mehr dafür und kriegen eine schlechtere Qualität, wo sie gar nicht wissen, wo es herkommt. Aber das ist die Brennholzmengen, die verkauft werden, insgesamt in Österreich und die genutzt werden, davon wiederum ist der Anteil der der Baumarktholzmengen sehr gering. Also dementsprechend, ja, kaufen Sie es beim Landwirten, kaufen Sie beim Bauern, kaufen Sie es bei den Waldverbänden, dann sind Sie sicher, wo es herkommt.
Und da gibt es genug?
Da gibt es genug. Ausreichend, wie gesagt, es fällt an bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Wir haben immer mehr Schäden im Wald. Das ist schlecht für den Forstwirt, weil das heißt, er hat viel mehr niederqualitatives Holz, das er vermarkten muss. Und hat natürlich durchaus weniger Einnahmen. Aber es ist gut für den Holzheizer, weil das spült natürlich sehr große Holzmengen auf den Markt. Wenn Sie sagen, wenn Sie gehen in Richtung Pellets zum Beispiel, das ist dann automatisierte Heizungen, die bekommen Sie über den normalen Pelletshandel, die sind zertifiziert. Da können Sie auch den Händler nachfragen, von wo diese Pellets stammen. Österreich ist per se ein Pellets-Exportland, das heißt, wir exportieren mehr Pellets, als wir importieren. Wir produzieren sehr viel im Inland. Das heißt, da können Sie sicher sein, dass der Großteil der Menge auch aus nationaler Produktion stammt, beziehungsweise aus den Nebenprodukten der Holzprodukteproduktion. Das heißt, wenn Sie einen Rundholz zum Beispiel im Sägewerk einschneiden, dann haben Sie die Hälfte der Holzmenge, sind Nebenprodukte, sind zum Beispiel Sägespänen, aus denen werden die Pellets dann produziert. Die Holzprodukte, die dann verkauft werden, haben wieder eine Zertifizierung. Meistens ist eine Herkunftszertifizierung, eine Nachhaltigkeitszertifizierung und dementsprechend sind, kann ich sagen, diese Brennholzsortimente, die Sie bei uns finden, zum allergrößten Teil aus nachhaltiger Bewirtschaftung. Man kann nicht immer für alle sprechen, aber darum ist es auch wichtig, tatsächlich nachzufragen, woher kommt's?
Nehmen wir mal an, dass ganz Österreich unseren Podcast heute hört und ganz Österreich sich von unserem Podcast überzeugen lässt. Hätte Österreich dann auch noch genug Holz, wenn ganz Österreich mit Holz heizen würde?
Das ist so eine klassische Sache. Das ist ein Bereich der Mythen. Es wird niemals ganz Österreich mit Holz heizen. Das ist nicht notwendig. Es gibt eine sehr gute Untersuchung von der Technischen Universität Wien, die sich den Gebäudebestand angeschaut hat im Detail und da gesagt hat, welche Heizung ist auch für welches Gebäude sinnvoll. Es ist nicht für alle Gebäudetypen eine Biomasseheizung sinnvoll. Manches Mal ist eine Nahwärmeanlage sinnvoller, manches Mal ist auch eine Wärmepumpe sinnvoller. Vielleicht ist auch eine grüne Gasheizung in Randgebieten einmal sinnvoll, wenn ich keine anderen Optionen habe. Das heißt, es ist wieder so eine klassische Informationsverschmutzung, dass man immer sagt, ja, wenn jetzt ganz Österreich umstellen würde auf Bioenergie, dann wäre innerhalb von wenigen Jahren der komplette Wald aufgebraucht. Das ist komplett irrelevant. Niemals, nicht ganz Österreich wird auf Bioenergie umstellen. Wir würden diese Mengen gar nicht in die Märkte hineinbringen. Das ginge gar nicht. Aufgrund der Aufnahmefähigkeit, aufgrund der Technologie, aufgrund der Dauer der Investitionszyklen ist absolut unmöglich. Sondern die richtige Antwort ist, wir haben unendlich lange Biomasse als Brennstoff zur Verfügung, weil es einfach wieder nachwächst. Wir müssen nur schauen, dass wir nicht mehr rausnehmen aus dem Wald, als wir tatsächlich auch nachwächst. Und das ist durchaus auch langfristig zu sehen. Und dann haben wir unendlich viel Energie. Das ist nämlich der große Gegensatz zu den Fossilen. Die pumpen wir aus der Erdkruste heraus und lagern sich in der Atmosphäre ab. Und im oberirdischen Biomassekreislauf, in dem bewegen wir uns mit der kompletten Holznutzung, mit der Bioenergienutzung, wächst es einfach immer wieder nach. Also dieses Argument dieser großen Energiemengen, das ist einfach falsch, die benötigen wir gar nicht. Das heißt nicht, dass es einfach ist, diese Energiemengen auch tatsächlich bereitzustellen. Natürlich, wenn man ein reines Nebenprodukt ist, wie bei der Bioenergie, dann hat man relativ günstige Preise für die Energie. Wenn ich jetzt sage, ich möchte alles auf Biomasse machen, dann ginge das gar nicht, das wäre ja auch viel zu teuer. Da müsste ja der Brennstoffkonsument die komplette nachhaltige Waldbewirtschaftung auf der anderen Seite mitfinanzieren. Das funktioniert nicht, so funktioniert auch die österreichische Holzwirtschaft nicht, sondern das Hauptprodukt ist eben wertvolles Sägeholz. Das wird zu Häusern verarbeitet, zum Beispiel im Holzbau und in der ganzen Wertschöpfungskette, vom Wald beginnend über die Holzverarbeitung bis zum Schluss, wenn das Haus zum Schluss einmal entsorgt wird, überall dort fällt Bioenergie an als Nebenprodukt und das können wir nutzen. Also dementsprechend keine Sorge, der Wald wird erstens nicht verheizt, er wird verbaut, wenn Sie es so sagen wollen. Wir verheizen die Nebenprodukte, die wir früher deponiert haben. Und wir nutzen genau dieses CO2, quasi das verrotten würde, um unsere Energie bereitzustellen. Also immer wenn dieses Argument kommt, es würde der komplette Wald draufgehen oder verheizt werden, dann weiß man schon, dass da ein bisschen Missinformation, teilweise auch unbewusst, damit transportiert werden. Auch das Argument, wir können keine Bioenergie machen, wir brauchen es für die stoffliche Nutzung. Es kommt auch immer wieder, ist ein falsches Argument. Für einen Kubikmeter Holz oder für eine Tonne Holz oder für ein Kilo Holz, egal welche Einheit das Sie nehmen, das verbaut wird in einem Haus, fallen 9 Kubikmeter Nebenprodukte an. Und von diesen 9 Kubikmeter Nebenprodukten...
Also das Neunfache.
Das Neunfache, ja. Und von diesen 9 Kubikmetern verbleiben einmal ein Großteil im Wald. Das sind Wurzeln, das sind Feinanteile, das braucht man, damit der Wald überhaupt wachsen kann, dass die Nährstoffe drinnen bleiben. Und der Rest kommt dann raus aus dem Wald und dann können Sie entscheiden, welche Nutzung mache ich mit dieser Biomassemenge. Und ganz gescheit ist, Sie bauen ein Holzhaus damit. Dann haben Sie einen Teil dieses Kohlenstoffs einmal gespeichert in einer Holzstruktur für 50 Jahre, für 100 Jahre oder vielleicht auch für länger. Die Stabkirchen, glaube ich, in Norwegen sind über 1000 Jahre alt. Ja? Und die Nebenprodukte können Sie entscheiden, was Sie machen daraus. Wenn wir jetzt fossile Rohstoffe brauchen, ersetzen müssen, dann ersetzen wir jetzt einmal fossile Rohstoffe. Man kann Papier draus machen, man kann Zellstoff draus machen. Man muss sich halt auch überlegen, wie viel Energie brauche ich dann auch wieder, um diese Produkte weiter zu verarbeiten. Und das ändert sich auch wieder über die Zeiträume. Das heißt, heute braucht man dringend das Stopfen dieses Energieflusses von der Erdkruste in die Erdatmosphäre, also die fossilen Emissionen, in Kürze werden wir negative Emissionen brauchen, um wieder mehr CO2 rauszufiltern aus der Atmosphäre, weil wir sonst das Klima nicht mehr stabilisieren können. Ich glaube, das ist auch noch nicht angekommen. Nur der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen reicht schon lange nicht mehr, um den Klimawandel einzudämmen, sondern wir müssen im Gegenteil wieder CO2 rausnehmen aus der Atmosphäre, sonst wird es nichts mehr mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und wenn wir das nicht machen, ist der Wald hin.
Das ist ein super Stichwort, Negativemissionen. Ich weiß, dass der Herr Obersteiner sich da sehr stark damit beschäftigt, dass er da auch Systeme entwickelt. Und ich glaube, das wäre der richtige Zeitpunkt, dass Sie uns vielleicht einmal erzählen, was sind denn Negativemissionen? Das klingt ja mal jetzt gar nicht so toll.
Darf ich da ein bisschen ausholen? Ne?
Gerne.
Vor noch 20 Jahren in den Klimaverhandlungen ist man davon ausgegangen, dass quasi das Klimaziel, das wir erreichen sollten, das war damals 450 ppmW CO2-Äquivalent in der Atmosphäre, das Ziel wäre, dass sich die Welt setzen sollte. Das wäre jetzt umgelegt 3,5 Grad ungefähr. Und damals haben aber auch schon die Klimaforscher gesagt, Leute, das ist eine Klimakatastrophe. Und das war damals deshalb so, weil die großen Modelle, die quasi CO2, die Erreichbarkeit von Klimazielen gerechnet haben, die haben einfach nicht mehr zusammengebracht. Und da war es dann ein wirklicher Zufall. Ich habe einen Kollegen kennengelernt aus Schweden, der hat seine Dissertation gemacht zu Papierindustrie und CCS. CCS ist Carbon Capture and Sequestration. Das heißt, du nimmst den Abgasstrom von Kraftwerken, komprimierst es und das darin enthaltene CO2 geht dann wieder, wird verpresst in die Lithosphäre. Und der,
also in die Erde.
In die Erde. Ja. Damit ist quasi, wenn es jetzt ein fossiles System ist, wird quasi fossiles CO2 aus der Lithosphäre, aus der Erdkruste entnommen. Die Energie wird herausgezogen durchs Kraftwerk und dann geht das CO2 wieder zurück. Das wäre CO2-neutral. Wenn ich das jetzt mit Biomasse mache, dann nimmt einmal der Baum oder das Gras das CO2 aus der Atmosphäre auf, dann geht es ins Kraftwerk, die Energie wird herausgezogen und das CO2 wird dann eben über diesen CCS-Strom dann in die Erdkruste verpresst wieder. Das war dann das große Aha-Erlebnis. Wir haben damals eben genau zu diesem Thema Klimaziele und so weiter gearbeitet und waren extrem frustriert, dass quasi die Klimawissenschaftler gesagt haben, dass wir steuern auf eine Katastrophe zu und ihr könnt das nicht zeigen, dass wir eigentlich mehr machen können. Und das war dann der große Schritt, wo wir dann draufkommen, sagen wir, wenn wir das jetzt im größeren Stil, diese Biomasse mit CO2-Verpressung kombinieren, können wir im Prinzip jedes Klimaziel erreichen, langfristig. Und das war ein riesen Aha-Erlebnis und das hat uns aber dann doch mehr als 20 Jahre fast gekostet, dass wir jetzt dort sind, wo die Weltgemeinschaft jetzt plötzlich nicht mehr 3,5 Grad sagt, sondern wir sagen jetzt 1,5 Grad. Und ich bin mir ganz sicher, wir haben jetzt gerade auch Rechnenergebnisse, wo wir wissen, wir werden auch auf 0 Grad oder sogar auch unter 0 Grad gehen. Und unter 0 Grad, und das sind jetzt eben gerade die neuen Berechnungen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen ein Erdsystemziel haben, dass wir seit 2500 genauso viel Permafrost haben wollen, den wir jetzt haben. Das wäre ja eigentlich ein legitimes Ziel. Es ist ja auch viel näher an einer gewissen Realität, als zu sagen 1,5 Grad. Das ist irgendwie ein bisschen abstrakter. Ja. Also und da kann man es viel mehr dingfest machen, weil nämlich der Permafrost nicht nur ökologisch, sondern auch fürs Erdsystem eine sehr wichtige Funktion hat, weil wenn nämlich diese Kohlenstoffmengen mobilisiert werden, wird es eine Katastrophe und wir reden gar nicht von den ganzen Viren und Bakterien, die dort gefroren sind, die dann plötzlich eine neue Pandemie machen können. Wenn wir das rechnen, kommen wir drauf, dass wir höchstwahrscheinlich 150 bis 250 Jahre unter Null gehen müssen, weil wir quasi die Erde wieder unterkühlen müssen, weil nämlich im Permafrost, wenn der anfängt, sich zu mobilisieren, die Bakterien die organische Masse anfangen zu zersetzen. Und das ist ein exothermer Prozess, also das wärmt. Und um die quasi diese metabolische Wärme abzuziehen, muss das eben runtergekühlt werden. Und wenn man sich das jetzt dann noch genauer anschaut, kommt man drauf, das bisschen, wenn wir jetzt noch 10 Jahre so weitermachen, wie wir jetzt machen, also wo die CO2-Emissionen noch nach oben gehen, verlängert das unter Null gehen ganz geschwind einmal 50 Jahre. Und das sind aber neue Ergebnisse irgendwie. Und wenn man das jetzt sieht, ist quasi die Urgenz, jetzt was zu machen, unglaublich hoch. Und meine jetzige Einsicht ist, wir müssen quasi die Welt dekarbonisieren, aber in dem Sinn, eigentlich müsste man technisch richtig sagen, defossilisieren, weil wir nämlich quasi Kohlenstoffkreislaufmanagement machen müssen und in dem Sinn eigentlich noch viel mehr Kohlenstoff in die Hand nehmen müssen, CO2, um eben diese negative Emissionen oder auch diese negative Emissionsökonomie aufzubauen. Und da sind wir ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Und wir haben jetzt gerade vor kurzem ein Paper in diesem Nature Journal publiziert, wo wir uns einfach nur angeschaut haben, wenn wir die jetzigen 1,5 Grad Ziel-Szenarien anschauen, die schauen uns ungefähr so aus, dass man ab 2050, 2060 nicht negativ gehen muss. Und dann zieht man nur mehr CO2 aus der Atmosphäre raus, eben über solche Technologien wie Biomasse mit CCS, aber gibt es noch viele andere Technologien. Und das Interessante ist, jetzt beim jetzigen Emissionshandel verdient ja der Staat. Also wenn man jetzt die Emissionszertifikate verauktioniert, kommt da einiges an Geld in die Staatskasse. Bei negativen Emissionen ist das quasi eine negative Steuer sozusagen. Da muss der Staat Geld in die Hand nehmen und an die Betreiber von jetzt in dem Fall Biomassekraftwerken mit CCS, weil CCS macht ja nicht Spaß für einen, der macht ja keinen anderen, der kriegt ja kein anderes Geld dafür, muss man da sehr viel hineinzahlen. Und wir haben das einfach ausgerechnet, wenn das jetzt alle Länder gemeinsam machen würden, würde das so viel ausmachen, wie die gesamten, mehr als der gesamte Aufwand für das Gesundheitssystem. Also das sind riesen, also bis zu 10% des GDPs, aber natürlich quasi der doppelte Anteil vom Haushaltsbudget. Das heißt, aus finanztechnischer, budgettechnischer Sicht ist das gar nicht möglich, sowas zu machen. Und jetzt müssen wir uns plötzlich überlegen anfangen, wie können wir jetzt rein finanztechnisch können wir es, aber rein finanztechnisch sicherstellen, dass meine Kinder und Kindeskinder sich das leisten können, das CO2 aus der Atmosphäre rauszunehmen. Das heißt, wir müssen jetzt schon Rücklagen bilden, beziehungsweise viel früher anfangen mit den ganzen Sachen, damit dann über die gesamte Laufzeit der nächsten 100 Jahre, aber eigentlich sollten wir über hunderte von Jahren denken, dass wir eben solche Ziele wirklich erreichen können, wie jetzt den Permafrost zu erhalten. Also das sind Probleme, auf die sind wir gerade erst jetzt draufkommen. Also die sind neu.
Der Herr Pfemeter wollte da auch noch was dazu sagen. Danke.
Ja, es klingt sehr technisch jetzt, natürlich dieses CCS, die CO2-Abscheidung, aber das kann auch jeder Haushalt quasi selbst machen. Aktuell haben wir ja so sehr viel fossile Energien noch im Energiesystem. Und bei negativen Emissionen geht es ja darum, dass ich nicht nur mit nachhaltigen Produkten wirtschafte, sondern dass ich tatsächlich fossile Emissionen ersetze. Und da gibt es ganz einfache Lösungen, wie man sehr viel fossile Emissionen ersetzen kann, nämlich mit einem Kilo biogener Kohlenstoff kann ich ja mehr als einen Kilo fossilen Kohlenstoff ersetzen. Ein ganz einfaches Beispiel, ein Haushalt mit einem Nachtspeicherofen. Das ist ein klassischer Nachtspeicherofen, der rennt normalerweise am Abend an, über die Nacht, und braucht meistens irgendein Kraftwerk im Hintergrund, das eben den Strom produziert. Und gerade in der Nacht und im Winter sind das oft Kohlekraftwerke. Das heißt, sie haben ein Kohlekraftwerk laufen und das Kohlekraftwerk hat einen Wirkungsgrad ungefähr von 25%. 75% wird weggekühlt. Also sie brauchen für die 25 Einheiten Energie, die sie haben, dann quasi 100 Einheiten auf der anderen Seite fossilen Rohstoff. Wenn sie jetzt einen ganz normalen Pellets-Kaminofen oder einen ganz normalen Holzofen da drinnen haben und machen diese Wärme mit der Holzenergie, dann hat dieser Ofen einen Wirkungsgrad von ungefähr 70-90%, dann können Sie quasi mit einer Einheit biogenem Kohlenstoff oder mit einem Kilo Holz oder mit einem Kilo Kohlenstoff 4 Kilo fossilen Kohlenstoff ersetzen, indem Sie sich einen Ofen hineinstellen in Ihre Wohnung. Der kostet Ihnen zwischen 500 und 1000 Euro. Das heißt, Sie können da, und das ist einmal kurzfristig für die nächsten 15 oder 25 Jahre, solange wir die Kohlekraftwerke noch haben, können Sie ja als Haushalt quasi CCS oder Kohlenstoffabscheidung betreiben. Weil die beste Variante ist immer noch, wir lassen die fossilen Brennstoffe einmal in der Erdkruste, dann müssen wir nachher nicht mehr so viel Kohlenstoff eingraben beziehungsweise wieder in die Erdkruste verbringen. So nur als Beispiel, wie einfach das auch jetzt schon geht. Das heißt nicht, dass wir dann diese großtechnischen Lösungen dann brauchen, nicht die jetzt schon entwickeln müssen. Aber aktuell ist das Wichtigste, diesen Kohlenstoffstrom, der jedes Jahr mehr wird, ja, einfach zu stoppen. Da braucht man den Pfropfen drauf. Und dazu sind eben die Bioenergielösungen mit allen anderen erneuerbaren Energieträgern dazu. Das muss man sagen, mit Wind, mit Wasser, mit Photovoltaik, mit Geothermie, mit allem, sagen wir, außer Atomkraft, eine gute Idee, das Ganze eben zu managen. Und es funktioniert einfacher, als man glaubt. Und noch dazu, zu dem Aspekt vorher, zu dem Wechselkredit, den man dann brauchen würde eigentlich, Sie sparen sich sogar noch Kosten. Wenn Sie Strom kaufen, kostet Ihnen der als Haushalt 20 Cent pro Kilowattstunde. Wenn Sie Bioenergie benutzen, kostet Ihnen die 2 Cent oder 4 Cent, je nach Herkunft dieser Biomasse. Wenn Sie es beim Bauern kaufen, wie gesagt, werden Sie eher sehr günstig damit davonkommen. Eine Lösung, die sehr einfach ist und, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Was mich jetzt eben aber tatsächlich noch interessieren würde, weil das klingt ja für einen Laien ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein, dass man sagt, okay, die ganze Zeit meint man, wir müssen das CO2 einfach einsparen, wir dürfen einfach kein CO2 mehr in die Atmosphäre blasen und jetzt kommt da diese große Möglichkeit daher, dass man das CO2, das in der Atmosphäre ist, plötzlich nimmt und in die Erde reinpumpt. Da weiß ich, dass Sie, Herr Obersteiner, Sie haben vorher gesagt, technisch ist das möglich. Ich würde das jetzt einfach nur, weil es mich interessiert, nochmal nachfragen, wie ist denn das möglich? Weil wenn ich mir ein Glas Mineralwasser anschaue, dann sehe ich die CO2-Blaserl, die steigen nach oben. Also für mich als Laien ist es so, wenn man sagt, man presst das CO2 wieder zurück in die Erde, klingt das ein bisschen so, als würde es nicht dort bleiben. Mhm. Können Sie mir das erklären?
Ja. Also jetzt allein nur das CCS, das funktioniert so, vielleicht am besten erklärt, die Öl- und Gaslagerstätten, die sind ja auch sehr stabil. Und wenn man sich die Geologie anschaut, da sind dann immer verschiedene Erdschichten und irgendwann aber kommt eine Schicht, die eigentlich recht abdichtet. besten kann man sich vorstellen, es ist einfach eine fette Lehmschicht oder sowas, wo dann alles, was drunter ist, kommt dann einfach nicht mehr hoch. Und die Geologen, vor allem die Erdölindustrie, weiß ziemlich genau, wo diese sind. Also diese, in dem Fall sind es dann Öllinsen und wie man die dann anzapft. Und die, genau diese Öllinsen kann man natürlich auch dafür verwenden, oder das Wissen über solche Öllinsen herauszufinden, wo gibt es geologische Lagerstätten, die geeignet wären, um das CO2 einzupumpen. Und sobald dann das CO2 dort unten ist, fängt es an, das ist ja sehr, sehr, sehr sauer, diese ganze Angel. Man sagt ja auch Sauerwasser. Ne? Und das fängt dann an, mit dem Gestein zu reagieren und wird dann letztendlich vom Gestein sozusagen absorbiert und dann auch wirklich geologisch umgesetzt. Also so gesehen man weiß diesbezüglich sehr viel. Natürlich, Garantie gibt es keine. Es gibt natürlich auch, das wissen wir, dass es sehr wohl auch das wieder nach oben kommen kann. Aber das ist hauptsächlich ein Problem der Ingenieure, wo man eben aufgrund der Erfahrung, dass wir Methan und Erdöl sehr lang herausgezogen haben, wissen wir sehr viel und haben da auch Methoden, das auch zu monitoren. Also sobald wir wissen, oder man natürlich, das sind dann auch gewisse Kosten, sind nicht exzessiv, aber es sind auch gewisse Kosten, um jetzt eben dieses CO2, wenn es gelagert ist, auch zu monitoren, um zu sehen, ob da jetzt wirklich Ausgasungen gibt oder nicht.
Aber das kann ich mir vorstellen, weil wenn über Jahrtausende das Erdgas da unten war, ohne abzuhauen, wird ja das CO2 dann auch dort sicher verstaut werden können. Also das, genau. das kann ich nachvollziehen.
Vielleicht wichtig noch, wir brauchen auch sehr viel Kohlenstoff in unseren Böden und in der Vegetation. Und das sind eigentlich die ersten Sachen, wo man es hingeben sollte. Auf der anderen Seite haben wir einfach auch das Problem, dass meistens von der Kostenstruktur her große Anlagen viel besser sind. Also die Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar, die haben durchaus in der Schublade auch Szenarien, wo Biomasse aus der ganzen Welt zusammengekarrt wird, wo sie dann also den Kohlenstoff quasi als Atom brauchen, um dann mit Photovoltaik gemeinsam neuen Sprit zu erzeugen sozusagen. Und da braucht man relativ wenig Kohlenstoff und der einfach zu viel da ist, der wird dann eben dort in die alten Öllagerstätten und Gaslagerstätten verpresst. Und es gibt sogar auch eine österreichische Technologie, wo man dann auch das CO2 gemeinsam mit Wasserstoff, das jetzt aus in dem Fall Photovoltaikanlagen kommen, wieder runter verpresst in Bodenschichten, die, was Gott, 300 bis 1000 Meter tief sind und mit Bakterien versetzt, dass die dann wieder Methan erzeugen, um dann quasi Methanlagerstätten aufzubauen. Und da gibt's dann durchaus so recht spannende Science-Fiction-Geschichten, aber so Science-Fiction-Geschichten sind gar nicht einmal so unrealistisch. Wenn jetzt zum Beispiel ein großer Vulkan wieder ausbricht und wir dann einen nördlichen Winter haben von 2 bis 3 Jahren, brauchen wir auch quasi jetzt in dem Fall erneuerbare fossile Lagerstätten, um Treibhäuser zu betreiben, wo wir Gemüse anbauen und so weiter, dass wir überhaupt ein bisschen durchkommen. Also wir brauchen auch Energielagerstätten, um in solchen Zeiten auch weiterzukommen. Und deshalb ist das durchaus auch ein Grund, warum man es jetzt nicht alle fossilen Lagerstätten ausnutzen sollte und nur CO2 verpressen. Wir brauchen diese Reserven. Auch im Sinne von dem, dass wir wissen, wenn die Polkappen zum Beispiel abschmelzen, da, da hebt sich ja dann quasi die Landmasse. Und das erzeugt sehr viele Cracks, wie sagt man da? Spalten, wo dann die Vulkane durchkommen. Also wir werden in Zukunft aufgrund vom Klimawandel allein schon viel mehr vulkanische Aktivität haben. Also wie wir jetzt sehen, das kleine Vulkänchen da auf La Palma. Aber wir haben auch in unserer Erdgeschichte sehr große Vulkaneruptionen gehabt, wo Massensterben passiert ist. Gott sei Dank nicht sehr viel Menschliches. Die Sachen werden auch alle kommen. Das liegt alles in weiter Ferne, aber vielleicht doch nicht so weit weg, weil wenn man sich anschaut, wie schnell Grönland abschmilzt, kann man sich das durchaus plastisch vorstellen, dass da dann eben viel mehr Aktivität sein wird. Also das sind interessante Geschichten, trifft mich höchstwahrscheinlich in meinem Leben nicht, aber ist trotzdem sehr interessant.
Also um das vielleicht ein bisschen abzuschließen jetzt, weil das war jetzt ja ein beängstigender Blick in die Zukunft, wenn wir da ein bisschen positiver in der Zukunft blicken wollen und das darf ich das vielleicht so zusammenfassen und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch zusammenfasse. Herr und Frau Österreicher können gegen den Klimawandel am besten vorgehen, indem sie fossiles CO2 und fossile Brennstoffe vermeiden, zum Beispiel mit Biomasse. Und die Staaten sollten sich schleunigst darauf einigen, das ebenfalls zu tun und zusätzlich auch noch CO2 aus der Atmosphäre, also Methoden zu finden, wie man das CO2 in die Erdkruste zurückbekommt, sind da, aber wie man das finanziert, ist dann eben ist die Hausaufgabe für die Staaten.
Darf ich da ganz schnell was einwerfen? Da kommt noch ein zusätzlicher Aspekt dazu und das ist quasi, wer übernimmt die Verantwortung über die historischen Emissionen? Weil wir Industriestaaten, wir haben in unserer Geschichte sehr viel schon hinausgeblasen und jetzt, was Gott, Indien kommt jetzt zu den Verhandlungen und sagt, wir sind jetzt gerade dabei aufzubauen, wir brauchen günstige Energie im großen Stil und unsere Kohlevorkommen sind ideal geeignet dafür. Wenn wir jetzt, und da gibt es jetzt schon Berechnungen, wenn wir die historische Schuld mit einberechnen würden und das Klimaziel für Europa dementsprechend anpassen würden, laut dieser Berechnungen müsste Europa heute, die fossilen Emissionen um 120% verringern. Das heißt, nicht nur sofort auf Null gehen, sondern negativ gehen um 20%. Das ist, und das zeigt jetzt auch, warum die Klimaverhandlungen irgendwie nicht funktionieren, weil einfach diese historische Schuld mit einberechnet werden muss. Und da kommen wir wieder zu den Negativemissionen. Also bevor wir diese negativen Emissionen noch ignoriert haben, konnten wir nicht über diese historische Schuld sprechen, weil das ist quasi eine vergessene Geschichte. Ich blase das raus, ich kann nichts mehr machen. Und alles, was ich machen kann, ist, ich kann quasi vielleicht noch irgendwie ein Bußgeld zahlen, aber meine Sünden sind nicht mehr reversibel. Und jetzt aber mit den negativen Emissionen kann ich hergehen und sagen, okay, ich kann die Verschmutzung wieder aufräumen.
Den Schaden wieder gut machen.
Schaden wieder gut machen. Und das gibt jetzt eine komplett neue Perspektive, wie wir international jetzt auch verhandeln müssen. Und in dem Fall als Konsument, als europäischer und verantwortungsvoller Konsument oder Bürger einfach, müsste ich mir, ich versuche das teilweise, gelingt mir, im heurigen Jahr bin ich nur auf 100%, also quasi mit Offsets kaufen, gehe ich nur auf 100%, aber eigentlich müsste ich noch mehr Offsets kaufen, also quasi Aufforstungen bezahlen, um zu sagen, ja, ich habe meinen Anteil erfüllt im Sinne einer historischen Schuld, die wir aufgebaut haben, weil eben mein Vater und Großvater auch schon sehr viel in die Atmosphäre geblasen hat. Und das ist in meiner Generation, wo ich das jetzt schon gut machen kann und auch machen sollte. Und das ist die Situation, wo wir jetzt in Europa sind. Also die Klimaziele, die wir uns setzen, wo wir sagen, oh, wir gehen Net Zero in 2040, 2050, das ist ein ganz großer Erfolg, ist eigentlich moralisch zutiefst bedenklich, weil was wir nämlich sagen ist, wir wollen ja noch bis dorthin noch CO2, Fossiles in die Luft blasen und nimmt es aber gleichzeitig den Indern weg. Weil die Inder, die sollen schauen, wie sie zurechtkommen und die sollen da auch bei dieser Defossilisierung mitmachen. Aber in Wirklichkeit, über diesen historischen Zeitraum, bin ich jetzt schon in der Schuld. Und das ist eigentlich eine geniale Geschichte. Es ist noch nicht, also wir arbeiten dran, dass wir das jetzt ein bisschen mehr publik machen. Also da wird sich noch einiges tun in Bezug auf Klimaverhandlungen, aber auch das Setzen der neuen Klimaziele auf nationaler Ebene, weil es einfach zutiefst ungerecht ist, was wir jetzt machen.
Das wäre dann auch ein richtiges Gegenargument, weil ich das selber hin und wieder höre, wenn ich dafür eintrete, etwas für den Klimaschutz zu machen, höre ich immer wieder, na, was sollen wir denn schon groß machen, wenn die Chinesen jeden Tag ein Kohlekraftwerk eröffnen oder jede Woche oder wie auch immer und die Inder und in Afrika. Dann könnte ich dem entgegensetzen, ja, weil wir eine gewisse historische Schuld haben. Wir haben das alles schon getan, wir haben uns schon so industrialisiert in Europa. Die dürfen das eigentlich 100-mal mehr, als wir es dürften. Also es ist... Genau. Verstehe ich Sie da richtig?
Genau. Und ich kann, und wir sind ja deshalb so reich, weil wir das gemacht haben.
Ja, ja.
Und es ist durchaus legitim, darüber nachzudenken, jetzt den Indern Kapital zu geben und ein bisschen mehr Capital Sharing zu machen, um denen erneuerbare Energien zukommen zu lassen, die eigentlich letztendlich mittlerweile, wenn man sich das technoökonomisch anschaut, eh schon günstiger ist. Mhm. Aber was das Problem ist, dass das Kapital zu teuer ist, weil einfach die Zinsen so hoch sind. Und da sollten wir eigentlich über internationale Kooperation unser billiges Kapital diesen Ländern auch zur Verfügung stellen.
Herr Pfemmeter, wollt ihr auch noch was sagen dazu?
Ja, ich glaube, mit der historischen Schuld, das ist einerseits natürlich immer ein Argument, das kommt. Ja. Andererseits, was können wir jetzt dafür, dass unsere Großeltern gemacht haben? Aber ich glaube, es wäre einfach wichtig, dass wir die Technologien, die wir auch entwickelt haben, tatsächlich, die es gibt, auch in den Markt jetzt bringen. Warum soll China das machen, wenn wir einerseits eine historische Schuld zum Beispiel haben in Europa, und selbst es nicht durchführen, obwohl wir diese Lösungen haben. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, dass wir jetzt tatsächlich das in Europa implementieren müssen, in Industriestaaten implementieren müssen und vorzuleben, dass es funktioniert.
Als Vorreiter.
Als Vorreiter und ihm vorzuzeigen. Und dann werden alle anderen Länder auch nachfolgen oder noch bessere Technologien dazu ermitteln. Also ich glaube, aus diesem Schuld- und Abtragen-Gedanken heraus, ja, einerseits verständlich, aber wir haben die Lösungen und wir implementieren sie nicht. Und das ist, glaube ich, noch eher das Problem auch in diesen Verhandlungen, was uns blockiert. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich glaube auch, man prügelt ja immer diese Kompromisse, die gemacht werden auf weltweiter Ebene. Aber man muss schon sehen, erstens werden sie ja mal gemacht, das ist ja schon mal historisch groß. Und zweitens bringen sie uns ja auf den Weg hin und wir werden jährlich nachschärfen. Das heißt, es muss ja jetzt noch nicht das finale Ziel feststellen, wenn wir die ersten Schritte schon umgesetzt haben, sondern auf dem Weg wird sich zeigen, dass der Weg länger sein wird und wahrscheinlich der letzte Anstieg noch der steilste wird am Berg. Den Gipfel sehen wir, den Weg dorthin noch nicht. Und der historische Schritt ist, dass man beieinander sitzt und jetzt schon feilt und jetzt schon beginnt nachzuschärfen. Wir sagen zwar, zuerst waren wir auf 2 Grad, jetzt sind wir auf 1,5 Grad, jetzt reden wir schon von negativen Emissionen. Es werden überhaupt Szenarien auf den Tisch gelegt und gerechnet, dass das funktioniert. So weit waren wir ja vor ein paar Jahren auch noch nicht. Und wenn wir beim Thema ja gescheit sind, glaube ich, dass man mit dem Wald und der Bewirtschaftung des Walds ein riesiges Instrument in der Hand haben. 42% der kompletten Biomasse oder des Biomasseumsatzes basiert im bewirtschafteten Wald. Das heißt, wir müssen den Wald auch verstehen lernen als eine Art Kohlenstoffbatterie. Wir können den bewirtschaften, wir können den Kohlenstoff herausnehmen und wir können den Kohlenstoff wieder einlagern. Und je nach Bedarf können wir das in der Forstwirtschaft quasi wie eine Bedarfskurve, wenn wir wollen, nachfahren. Und das müssen wir auch noch lernen und das müssen wir auch kommunizieren lernen, dass wir im Wald und mit der Waldbewirtschaftung viel flexibler arbeiten können und auch schon wissen, wie das funktioniert. Wir betreiben seit ein paar hundert Jahren Forstwirtschaft. Wir haben in Europa unsere Wälder schon mehrmals auch abgeholzt und dann wieder aufgebaut. Das ist einer unserer wichtigsten Exportgüter, den wir haben, ist neben der Technologie auch das Know-how der Bewirtschaftung. Und das einzubringen in diesen Kontext der Klimaverhandlungen und da dran zu bleiben, glaube ich, das ist unsere historische Verantwortung, die wir hoffentlich in Zukunft noch verstärkt wahrnehmen.
Können wir das als Hoffnungsschimmer und Schlusspunkt stehen lassen? Oder wollen Sie da noch was hinzufügen?
Was ich gern hinzufügen möchte, ist...
Als Abschluss.
Ja, als Abschluss vielleicht. Und das macht das Ganze dann vielleicht auch noch rund. Es ist ja so, dass wir jetzt auch sehen, dass Klimawandel auch wirklich real ist. Also wir haben jetzt in den Niederungen, sei es jetzt in Deutschland, aber durchaus in Österreich auch, wo wir sehen, dass die Baumarten, die jetzt dort stehen, einfach nicht mehr mitkommen. Also Dürreperioden und so weiter und der Käfer fährt rein. Und wenn wir das jetzt der Natur überlassen, selbst auch in tropischen Wäldern, kann es passieren, dass es wirklich zu großflächigen ökologischen Katastrophen kommt. Und wir müssen anfangen, auch ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie können wir proaktiv, nicht überall, aber doch im größeren Stil, einen Waldumbau jetzt schon einzuleiten. Und im Zuge dessen wird sehr viel Biomasse auch anfallen. Und die Option, das jetzt dort einfach quasi nicht angepasste Baumarten einfach umzuschneiden und liegen zu lassen, geht nicht, ökologisch auch nicht, weil einfach der Käfer reingeht und dann das Ganze noch einmal potenziert wird. Und wenn man sich das ein bisschen jetzt im größeren Stil anschaut, fällt da sehr viel an Biomasse und mit dem müssen wir umgehen. Also jetzt irgendwie zu sagen, wie jetzt rein nur Naturierung zu machen, überall, das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte, die mir auch sehr wichtig ist, ist die ganze Biodiversitätsgeschichte, wo wir wirklich im großen Stil über Jahrhunderte oder Jahrtausende als Menschen in die Natur eingegriffen haben. Und wenn wir jetzt quasi mit Klimawandel, das Ganze ja jetzt noch einmal beschleunigt, sicherstellen wollen, dass quasi das Leben auf der Erde, die Biodiversität, auch jetzt nicht nur jetzt im Sinne von der Anzahl an Vögeln und Reptilien und so weiter, sondern vielmehr in einem funktionalen Sinne, dass das Erdsystem weiter funktioniert, wird man sehr viel mehr Renaturierung, aber durchaus also Renaturierung einführen müssen. Das heißt, einfach sehr viel, einiges an Ackerflächen und dergleichen mehr, das jetzt alles sehr intensiv bewirtschaftet wird, wieder zurückzubringen in etwas, das einigermaßen dem entspricht, was der Natur nahe kommt. Und im Zuge dessen wird auch sehr, sehr viel Biomasse anfallen. Und irgendwie müssen wir uns jetzt im Größeren darüber klar werden, wie machen wir das und um welche Mengen geht es da? Und wie gehen wir jetzt damit um, die zwei großen ökologischen Probleme, die wir jetzt im 21. Jahrhundert haben, die Biodiversität und das Klimaproblem, wie können wir das jetzt gemeinsam lösen?
im Sinne eines Risikomanagements. Und nicht unbedingt sagen, okay, wir haben jetzt deterministisch 1,5 Grad Ziel, jetzt schalten wir ein paar Biomassekraftwerke ein und machen noch ein bisschen andere Renewables und dann kommen wir dorthin und dann ist die Welt in Ordnung. Das ist ein bisschen vielschichtiger. Wir wissen einfach nicht, wie wird jetzt der Permafrost, wann kommt der und ist der zum Beispiel reversibel? Vielleicht sind die Bakterien so aktiv, dass wir selbst mit einem, wenn wir es runterkühlen, dass das trotzdem noch weitergeht. Das wissen wir alles nicht. Und in dem Sinne brauchen wir genau diese flexiblen Technologien wie die Batterie des Waldes zum Beispiel, um jetzt da auch gut diese Risiken anzugehen und nicht unbedingt jetzt nur abzuwarten und schauen, jetzt im Sinne von einer ganz konkreten Renaturierung, wenn man einfach sagt, okay, wir geben es auf und schauen, was rauskommt. Ja, ist auch eine Strategie, aber vielleicht nicht die beste. Und vielleicht ist die bessere, wo man wirklich viel proaktiver umgeht.
Ich würde dann gern zu einem Ende kommen. Ich sitze ja heute mit zwei Förstern hier an einem Tisch und deswegen wäre meine letzte Frage, wenn ich einen Garten habe und Sie sagen gerade, dass das für die Bäume zu stressig wird, für die Bäume, die jetzt heimisch sind. Welche Bäume soll ich anpflanzen?
Also da würde ich mal abwarten, was die Klimakonferenzen dann tatsächlich sagen, weil dann, wenn Sie wissen, wie in 50 oder 60 Jahren das Klima wird, dann können Sie eigentlich entscheiden, welche Baumarten das Sie da reinsetzen. Aber
also
Mangos würde ich noch nicht. Bleiben Sie bei einer gesunden Mischung im Garten, dann ist es, glaube ich, ganz gut. Das haben wir im Wald auch gut beraten. Ich möchte nur vorher noch ganz kurz was aufnehmen, was der Herr Professor gesagt hat. Wir werden mit massiven Biomassemengen zu tun haben, die wir handeln müssen. Und das gibt uns aber auch die Chance, aus dieser Verzichtsdiskussion herauszukommen. Das heißt, man muss sich einschränken, man soll nicht mehr konsumieren, man soll nirgends mehr hinfliegen, Urlaub in der Region, mag alles gut und schön sein. Ich glaube, dass uns die Menschen aber da nicht alle mitgehen. Wenn wir große Biomassemengen zur Verfügung haben, können wir viele dieser Sachen einfacher lösen. Das heißt nicht, dass man nicht Energie sparen sollte, aber wir können zum Beispiel den Flugverkehr auf einem normalen Niveau, glaube ich, gut organisieren mit erneuerbaren Treibstoffen. Wir können auch unsere Landwirtschaft mit erneuerbaren Treibstoffen auf die Dauer betreiben. Und wenn unser ganzes Ernährungssystem auf erneuerbare Energien umgestellt ist, inklusive Düngemittelproduktion und so weiter und so fort, dann ist das Essen auch nicht mehr so schlimm. Ich möchte eine Zahl bringen zum Abschluss. Im Jahr verrotten auf der Erde etwa 123 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Das ist ungefähr der Biomasseumsatz auf der ganzen Erde. Und wir verbrauchen aktuell etwa 7,5 Milliarden Tonnen fossilen Kohlenstoff. Also vergleichen Sie die 123, diese Zahl, mit den 7,5. Und ich glaube, wenn wir es schlau organisieren und ein bisschen was einsparen bei den fossilen Energien, dann können wir diese 7,5 Milliarden Tonnen durch Biogene und durch andere Erneuerbare eigentlich relativ einfach ersetzen, wenn wir nur wollen.
Gut, dann bedanke ich mich beim Herrn Professor Obersteiner, ich bedanke mich beim Herrn Diplom-Ingenieur Femeter und hoffe, Sie hören uns bei der nächsten Folge wieder zu.
Herzlichen Dank. Wiederhören.
Danke sehr.
Gescheitholz, der Klimapodcast mit viel nachwachsender Energie.